ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und uns entweder am Radio zuhören oder aber, dass Sie die Hörbar als Podcast hören. Den Podcast können Sie auch kostenlos abonnieren. Das ist auch ganz leicht rückgängig zu machen, weil wir tun wirklich alles, damit Sie mit diesem Gedanken gar nicht erst spielen. Woche für Woche gibt es hier sitzen mir gegenüber sehr, sehr interessante Personen, die sich 8 Songs aus ihrem Leben rausgesucht haben. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zeitliche Bezüge und Jahreszahlen sind nicht jedermanns Sache. Vielen Menschen fällt es schwer, Geschehnisse aus der Erinnerung heraus in der korrekten Reihenfolge einzuordnen. Wir zum Beispiel wissen auch nicht mehr, wie genau es war. Wohl aber, dass es so war. Unser heutiger Gast, der Autor und Entertainer Wladimir Kaminer, war der erste Gast der Hörbar überhaupt. Unsere Pilotfolge nahmen wir mit ihm auf. 21 Jahre ist es jetzt her. Und es machte damals so viel Spaß, dass diese Show zu der Zeit noch als reine Radiosendung on air ging. Wie schön, dass er uns bei der Geburt behilflich war. Und wie schön, dass er es einrichten konnte, wieder einmal vorbeizukommen nach 2 Jahrzehnten. Damals hatte der 1967 in Moskau geborene und mit Anfang 20 nach Berlin gekommene Schriftsteller gerade mit den Erzählungen Russendisco und Militärmusik Bestseller hingelegt. Die Liste seiner seitdem erschienenen Publikationen ist ungefähr 4 Kilometer lang. Aber völlig unbeeindruckt von seinem bisherigen Output schöpft er weiter und weiter aus sich heraus. Unverändert inspiriert von etwas, das an Skurrilität kaum zu überbieten ist. Vom ganz normalen Leben.
Herzlich willkommen, Wladimir.
Danke für die Einladung.
Hast du Bauchschmerzen? Du
Nein.
fasst dir gerade an den Bauch.
Das ist eine Pose, die ich mir jetzt, weiß nicht, beigebracht habe. Jetzt. Also ich halte mich an dem Bauch, damit er nicht weiter wächst. Ich habe sehr viele Filme übers Essen gedreht für 3 Saat in der letzten Zeit und habe Angst, dass ich ein bisschen zunehme durch diese Filmarbeit.
Ja, das wird mit Sicherheit der Fall sein. Machst du Sport?
Ja, ich war heute schwimmen mit meiner Mutter im Schwimmbad. Gestern war ich im also entweder laufe ich oder schwimme oder ich habe jetzt eine Yoga-App runtergeladen.
Nein.
Ja, das hat mir ein Koch in der Schweiz empfohlen. Er macht das, er ist richtig mollig, der Mann. Mhm. Also so ein etwas rundlicher und er sagt, das ist ganz toll. Da musst du dich wirklich nicht anstrengen und ich mache das alles durcheinander. Ich finde das lustig, sogar meine Mutter hat diese Yoga-App einmal mitgemacht und im Sitzen. Man kann es auch im Sitzen machen. Also so Yoga für Senioren gibt es so eine extra. Und das kannst du alles im Sitzen machen. Eigentlich, Mama wird ja 92 jetzt dieses Jahr. Und sie macht eigentlich nichts, aber sie mag das sehr, wenn diese Frauenstimme, die begleitet, diese Lehrstunde begleitet, sagt, das hast du toll gemacht. Jetzt kannst du dir wirklich danken für das, was du für deinen Körper geleistet hast. Und meine Mutter, sie sitzt so und isst einen Apfel und sagt, ja, du auch. Es ist sehr schön, die Weise. Yoga finden wir alle gut.
Wie oft hast du das schon gemacht?
Yoga?
Ja.
100 Mal wahrscheinlich.
Oh.
Ja, das ist ja etwas, was man auch unterwegs machen kann, jede Zeit. Du hast ein paar Minuten Zeit, machst Yoga. Und dann bekommst du als Belohnung, bekommst du ein Lob.
Hast das du hast gemacht. Du aber schön gemacht, Wladimir. Vielen
ja, das
Dank.
Das ist sehr wichtig für Menschen zu erfahren, dass sie irgendwas toll machen.
Ja.
Obwohl ich mich natürlich manchmal frage, woher weiß sie, was sie gemacht habe. Sie kann mich ja nicht sehen. Oder doch?
Kann ich dir nicht beantworten. Aber worin bist du gut und kennst du diese Figuren? Kannst du die benennen? So herabschauender Hund und Insa Wassermann?
Herabschauenden
und so?
Hund kann jeder. Also ich kann die Heuschrecke, was ich gar nicht wusste, und ich kann die Taube.
Also, oh, die ja, Taube ist aber nicht ohne, die Taube ist schwierig.
Es ist doch super. Also ich würde die Taube jedem empfehlen. Einfach in der Taube liegen, mal auf einen, das ist so geil.
Und machst du die Taube, um deinen unteren Rücken zu trainieren? Ist das deine Schwachstelle? Hast du Schwachstellen?
Eigentlich nicht. Naja, also ich bin nicht so virtuos, was so Balance betrifft. Mit den Jahren hat sich eine gewisse Stabilität bei mir entwickelt. Und deswegen mag ich die Taube. Durch die Taube erfahre ich von irgendwelchen Muskeln oder was sind das? Ja, Muskeln, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Irgendwo da, so im hinteren Bereich.
Im hinteren Rückenbereich, im
Ja, so kann man das sagen,
unteren.
ja.
Und bist du richtig, also bist du eingestiegen in das Thema, sodass du auch zum Beispiel eine Faszienrolle hast? Hast du eine Faszienrolle?
Was ist das?
Ja, gut, das ist ja auch beruhigend, dass du dich nicht von allem so mitnehmen lässt, obwohl es gibt die eine Fraktion, die sagt, Faszien sind Quatsch, und es gibt die anderen, die sagen, ey, Faszien, das ist das Wichtigste schlechthin, dass du dich als Mensch über so Faszienrollen
Ach so,
rollst.
ja, nee, ach, naja, das
Nicht so.
ist.
Wir verlassen das Thema Yoga sofort. Eine Frage habe ich da doch noch.
Sehr gerne.
Yogamatte, hast du eine, wirst sicherlich eine eigene Yogamatte haben. Hat die eine Farbe? Hast du dir die selbst gekauft?
Na, ich hatte eine blaue, also ziemlich dicke. Und mein Sohn ist ein begeisterter Sportler. Er macht Sport überall, wo er ist. Wenn er bei uns zu Hause ist, der wohnt ja anderswo, der hat eine eigene Wohnung. Aber wenn er zu uns kommt, macht er bei mir Sport. Und er hat mich schon mehrmals angesprochen auf meiner Yogamatte, ob ich schon mal gerochen habe an dieser Yogamatte, ob ich mir überhaupt bewusst bin, wie lang ich sie schon besitze. Und er hatte recht, jetzt waren wir vor 2 Tagen, du lachst, wir waren einkaufen bei Lidl und die haben jetzt für 10,99 so eine super schlanke, ganz dünne Yogamatte, so wie ich sie haben wollte, rosa gekauft.
Rosa.
Na, da gab es 2 Farben, blau und rosa. Ich natürlich sofort zu blau gegriffen, weil ich weiß nicht, die blau Mann, rosa Frau, ja, so blöd
Stereotyp, Stereotyp.
wie ich bin. Und Sebastian meinte, nimm doch rosa. Ich so, wieso ist doch für Frauen? Nein, da ist eine Frau drauf. Na schau, auf der blaue ist auch eine Frau drauf. Stimmt.
Ja, siehst du, so einfach ist es manchmal mit den
Es ist vorbei.
Geschlechterrollen.
Also
Es ist
mit dieser,
vorbei.
mit diese, mit, also
Es
dass
ist vorbei.
Geschlechterrolle ein soziales Konstrukt,
Ja.
total
Ja.
überaltetes und nicht mehr zu gebrauchendes Konstrukt ist, das wusste ich schon früher. Aber dass auf diesen Rollen jetzt nur Frauen
Das ist das Matriarchat, das ist der Anfang. Jetzt geht's
Gar
bergauf.
keine Männer abgebildet
Gar
werden,
keine.
finde ich schon komisch.
Ja. Schenk mir einen Wodka ein. Also Sie zu Hause oder wo auch immer Sie gerade sind, in Ihrer kleinen Kapsel, in Ihrem Auto, auf Ihrer Yogamatte, müssen jetzt ganz stark sein, vorausgesetzt Sie sind Ü40 und haben als Kind schon Fernsehen geguckt, denn der Interpret, der jetzt angepriesen wird, Ivan Rebrov, der Russe meiner Kindheit, war ja gar kein Russe. Klär uns auf.
Ich habe zu meiner großen Bewunderung feststellen müssen, damals Anfang 90er in Deutschland, dass es tatsächlich Menschen gibt, die gerne Russen sein wollen. Ja, das ist total verrückt. Diese möchte gern Russen. Also nur Deutsche, also aus keinem anderen Land kenne ich diese Menschen. Aber in Deutschland gab es diese Begeisterung für was? Für was war das? Das war ein komisches Russenbild, ja? Ja, das war ein stark behaarter, etwas molliger Mann normalerweise mit einer tiefen Stimme, der Wodka trank und sich komisch benahm. Also man konnte sein Verhalten nicht vorausschauen. Also was wird er als nächstes tun? Auf den Tisch springen oder
Mit dem Säbel einer jemanden den Kopf
Genau,
abschlagen.
jemanden den Kopf abschlagen oder ihm auf die Lippen küssen. Also
Genau.
beides ist möglich. Also diese Mischung aus.
Rasputin und Petra Kelly.
Ja, sowas. Woher kam das? Ich weiß nicht. Ich meine, dass diese Hans Rippert.
So hieß Ivan Rebrov wirklich. Hans
Ja.
Rippert, er lebte in Spandau.
Ein Spandauer Junge, dass er quasi der Ursprung war von diesen bärtigen möchte gern
Aber
Russen.
vielleicht war er sogar der Ursprung der Russen. Vielleicht haben sich die Russen an ihm orientiert. Vielleicht gab es vor Ivan Rebrov gar nicht diese
Gar keine
Russen.
Russen.
Also nicht solche.
Ja, keine möchte gern Russen. Gar keine Russen?
Also nicht solche, die in solchen Kosakenkostümen rumgelaufen sind.
Nee,
Vielleicht hat man in Russland, hat man in der Sowjetunion, muss man ja korrekterweise sagen, hat man dann wahrscheinlich gesagt, ach schau, Ja, an dem müssen wir uns ein bisschen mehr orientieren. Der ist so beliebt. Daran, so haben wir noch nie gedacht.
Also es gibt keine echten, das sind alles...
Es gibt keine Klischees.
Es gibt keine, das sind also echte Kasaken. Ja, gibt es natürlich, auch meine Frau kommt aus einer Kasakenfamilie. Mhm. Aber sie laufen nicht in solchen Klamotten. sie trinken selbstgemachten Wein lieber als Wodka, Wodka schon gar nicht. Singen nicht.
Wäre es eigentlich kulturelle Aneignung, sich als Russe zu verkleiden?
Na, wie verkleidet man sich als Russe?
Naja, so wie Ivan Rebrov eben, in so einem roten, zu weiten Samtding, mit einem Gürtel, mit so weiten Hosen, die man in Stiefel steckt, mit einem angeklebten Bart, mit einer Pelzmütze, mit einer goldenen Kette um.
Meinst du, der Bart war angeklebt? Ich glaube nicht.
Aber ich müsste ihn mir ankleben. Wo soll ich einen Bart herkriegen, wenn ich als Ivan Rebrov oder als Russe zum
Karneval? Ich habe ihn mal getroffen. Ich meine, also am Strand in Griechenland. auf so einer schwulen Insel, der Bart war echt.
Ja, wahrscheinlich war der Bart
echt. Und ich habe damals festgestellt, ich kann auch so singen wie Ivan Rebrov.
Mach, also
ich
zeig, beweise es.
Schenk mir einen Wodka ein, aber nicht zu klein. Hey!
Gut, wir werden mal hören, ob das in irgendeiner Weise mit dem Original übereinstimmt.
Kleinen, gieß mir einen großen ein und dann gleich noch einen, denn der Wodka macht mich froh, dass ich sing und tanz. Drum schenk mir das Gläschen voll, aber voll und ganz.
Der Schriftsteller, Autor, Entertainer, gute Erzähler Wladimir Gamina ist heute zu Gast. Und man muss dich richtig bremsen, dass ich jetzt gerade sagte, du, das Mikro ist gar nicht offen, während die Musik läuft. Wenn du die Geschichte jetzt erzählen willst, dann leg los. Was war das?
Na, über diese falschen Russen. Ich bin durch Berlin spazieren gegangen und vor einer Kirche, da war so ein Kasakenkonzert, standen diese Kasaken und rauchten. Und ich dachte, okay, Kasaken in diesen Kostümen, stand ich der Kasaken, Weihnachtslieder, keine Ahnung, in der Kirche. Ich bin zu ihnen gekommen und sagte, haben sie auf Russisch angesprochen, hallo Jungs, wie geht's und so, wo kommt ihr her? Und zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass sie gar kein Russisch können. Ich dachte, wow, obwohl sie auf Russisch gesungen haben, anders als Ivan Rebrov, der nur auf Deutsch gesungen hat. Und trotzdem hat sich keiner gefragt, wieso singt eigentlich der Russe auf Deutsch?
Okay, ja, ich kann es dir nicht beantworten. 1967 bist du in Moskau zur Welt gekommen.
Ich kann mich an nichts erinnern.
Ja. Hast du mal eine Rückführung gemacht?
Was heißt das?
Dass du dich vielleicht unter Hypnose begeben hast oder einem Medium gegenübergesetzt hast. Jemand, der möglicherweise besondere Fähigkeiten hat und dir sagt, ob du schon mal gelebt hast und wenn ja, als was und wann.
Als Dorsch wahrscheinlich.
Als Dorsch oder als Borsch. Wieso als Dorsch? Wie kommst du darauf?
Ach, das war ja na, aus diesem Witz, wo ein Mensch, der Buddhist werden will, und fragt Dalai Lama, werde ich wieder, das war genau, ein Alkoholiker, der sagt, werde ich neu geboren, wieder so neu? Ja. Und mit meiner Leber, wirst du eine neue, ganz neue Leber werde ich haben? Sagt, ja, aber möglicherweise wird es ein Dorschleber sein.
Ich verstehe die Pointe nicht, aber ich mache aus Höflichkeit.
Na, ein Alkoholiker hat normalerweise irgendwann mal so ein Leberproblem.
Ja.
Dass er so Leber,
haben Dorsche keine Leber?
Dorschleber ist eine sehr bekannte Delikatesse, wird verkauft.
Ja, du meinst, ach so, und die Pointe ist, also du kommst zwar, du kommst, nein.
Hast du Dorschleber schon gegessen?
Ich glaube nicht, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich Dorschleber nicht kenne.
Echt? Wow. Interessant. Okay.
Ich kenne das Wort nicht mal, Dorschleber.
Dorschleber?
Ich finde das super, auch für Scrabble mal, für Dings hier, für Scharade.
Dorschleber. Das ist so eine Delikatesse wie Kaviar. Hast du Kaviar gegessen?
Ja.
Gut.
Dass mich das ein gebürtiger Russe fragt, so herablassend, hast du Kaviar gegessen?
Ja, Entschuldigung.
Also, in Moskau bist du zur Welt gekommen, du erinnerst dich an nichts.
An Moskau erinnere ich mich. Ich erinnere mich nicht an die Tatsache, wie ich kenne das aus der Erzählung meines Vaters.
Was hat er denn gesagt?
Ja, er wollte mich zu einem, das war so ein Wettbewerb zwischen Geburtshäusern in Moskau, ja. In einem vornehmen Geburtshaus muss man auf die Welt kommen, so. Nicht da, wo man wohnt, eigentlich. Nicht im Haus um die Ecke, sondern in dem berühmten, in dem größten, in dem wichtigsten am Arbat, Kalinin Prospekt war das Grauer Mann Geburtshaus. Grauer Mann war, glaube ich, ein deutscher Mediziner, der das gegründet hat. Das älteste und wichtigste Haus. Mhm. Ich habe versucht, damit anzugeben, wenn ich mich mit anderen Russen traf, mit irgendwelchen kreativen Geistern, sagte ich, ich bin übrigens im Grauer Mann Krankenhaus auf die Welt gekommen. Da sagten sie, na und, wir auch. So. Es scheint wirklich, jeder vernünftige Mensch ist in diesem Haus auf die Welt gekommen.
Also
Als ich das letzte Mal in Moskau war, da bin ich da vorbeigefahren. Das gibt es nicht mehr als Geburtsklinik. Da ist jetzt eine Apotheke, und in seiner Striptease-Bar mal dann.
Immerhin.
Das ist das zentralste Zentrum überhaupt. Wie Kreml. So. Mhm. Nur nette.
Deine Mutter wollte eigentlich Biologie studieren.
Ja,
das durfte
stimmt.
sie nicht, weil sie, Jüdin, weil sie Jüdin ist.
Ja, das ist ihre Interpretation. Möglicherweise hat sie recht.
Was ist deine Interpretation?
Es war schon, keine Ahnung. Also Mama war auch nie eine Streberin, muss ich ehrlich sagen. Also sie war ein sehr entspannter Mensch. Ich hoffe, ich habe das von ihr übernommen. Ich wollte auch nie etwas werden. Also sie wollte schon so Biologie studieren, so Musik spielen lernen, Klavier oder Ballett tanzen. Aber sie wollte das eben... Nur sehr diskret, quasi. Also das war noch kein Grund, vom Sofa aufzustehen.
Also nicht ehrgeizig.
Zu wollen ist das eine, okay. Und etwas wirklich dafür zu tun ist was anderes.
Du würdest dich auch als nicht ehrgeizig bezeichnen?
Ja, würde ich.
Und wie würdest du deinen Vater beschreiben?
Papa war sehr ehrgeizig. Papa wollte, der hatte ständig Projekte. Ja, er wollte immer... ein besseres Leben und ist immer auf die Schnauze gefallen. Meine Erfahrung im Leben ist, wenn jemand, also es kommt alles zu den Menschen, die das gar nicht haben wollen. Und die unbedingt sich was wünschen, die haben große Probleme. Es ist so.
Was wünschte er sich denn?
Einmal wollte Papa nach Israel auswandern. Und wurde nicht genommen nach Israel. Dann wollte er in die Partei, bei der Kommunistischen Partei wollte er beitreten, damit er seine Karriere in seinem Betrieb weitermachen konnte. Er ist zu diesem Zweck mit Parteichefs in die Sauna gegangen, literweise Wodka mit denen getrunken. Und die haben gesagt immer, Mann, Viktor, du bist unser Freund, wir schätzen dich sehr, aber wir können dich in die Partei nicht aufnehmen. Na, wieso denn? Na, du bist ein Jude, du kannst jederzeit nach Israel auswandern. Aber ich werde doch gar nicht auswandern, ich habe damit abgeschlossen. Ja, natürlich wirst du nicht. Und wenn doch, wie stehen wir dann da,
okay.
Als deine Parteizelle? Ganz blöd. Mhm. Deswegen, dann wollte er, er wollte Dichter werden. Der hat Gedichte geschrieben, hat diese Gedichte geschickt an alle möglichen Zeitschriften.
Was für Gedichte? Auch erotische Gedichte?
Ja, schreckliche Gedichte. Aber ja, diese Leidenschaft hat er behalten bis zum letzten Tag seines Lebens. Furchtbare Gedichte. Ich habe viele übersetzt von meinem Vater. In meiner Übersetzung sind sie auch irgendwie lustig. Und
improvisiere mal. Also was könnte denn so eine Zeile von ihm sein, wenn er ein Gedicht geschrieben hat?
Es ist richtig, also ja, ich weiß nicht, ob wir das im deutschen Radio überhaupt...
Wir schauen mal, wie weit wir kommen.
Na, so Liebesgedichte waren das eigentlich so. So wie Liebeserklärungen an irgendwelche imaginären Frauen, die er nicht kannte. Ihre Lippen und ihre Augen sind wie Kirschen aus Moldawien. Wenn sie mir vielleicht erlauben, diese Kirschen mal zu kauen. Ja, sowas.
Okay, das, ich glaube, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann man das durchaus sagen. Da sind schon ganz andere Worte gefallen. Also Kirschen aus Moldawien, das geht noch, ich habe andere Sachen erwartet. Okay. Zumal ich weiß, dass er Astronautinnen geschrieben hat.
Ja, an die erste Frau Kosmonautin, Valentina Tereshkova, hat er geschrieben irgendwie, wunderbare Valentina, während du im Kosmos bist, sende ich dir Signale. Ich, ein einfacher Ökonomist. Während du auf die Erde schaust aus deinem Raumschiff, siehst du zwei große Ozeane und dazwischen mich.
Das hat aber was, muss ich mal sagen.
Finde ich auch.
Hat er über Selbstironie verfügt oder war das alles ernst gemeint?
Das war alles ernst gemeint. Er hat nicht über Selbstironie verfügt, also glaube ich nicht.
Das ist schade.
Ja. Gut, aber er hat sich dann damit abgefunden, dass ich, als mein erstes Buch erschien, dass er quasi seine Talente
weitergegeben hat,
mir weitergab und seiner Lust, ein großer Künstler zu werden, ist tatsächlich verwirklicht worden durch seinen Sohn, der sein, also ich, ja, tatsächlich also von ihm gemacht wurde. Insofern, indirekt ist er auch Künstler. Und das finde ich auch irgendwie lustig. Ich habe gerade heute meinem Sohn gesagt, mein Sohn geht zur Kunstschule, lernt richtig malen. Der hat heute eine Frau im Jackett tatsächlich gut gemalt.
Er hat sie gemalt?
Ja, gemalt. Hat mir die Fotos gezeigt heute. Und ich sagte ihm, ja Mensch, Sebastian, Das hast du von mir.
Dein Vater
hat das gelacht, weil ich kann überhaupt. Das Einzige, was ich malen kann, ist eine Ente. Die kennt er, weil immer irgendwie, wenn ich mich mit dem Sohn irgendwie unterhalten muss, da habe ich ihm eine Ente gemalt.
Dein Vater hat seinem Stolz und seiner Freude ja auch körperlich Ausdruck verliehen. Er hat bei der Vorstellung deines ersten Buches im Café Moskau
eine Brücke gemacht.
Ersten Kopfstand.
Steht das auch im Internet, echt? Krass. Ich habe darüber nie geschrieben. Ja, Papa war auch sportlich begeisterter Mensch. Das habe ich von ihm geerbt und mein Sohn von mir. Wir sind so eine Sportlerfamilie. Zumindest der männliche Teil der Familie ist sehr sportlich. Der weibliche Teil ist aber nicht sportlich, aber dafür viel kluger und intelligenter. Ja, Papa war, der hat zwei sehr unterschiedliche Sportarten betrieben sein Leben lang. Gymnastik und Gewichteheben. Was auch zu seiner sehr ungewöhnlichen Figur beigetragen hat. Der, so wie ein Pilz, sah er zumindest. Auf so eine, auf dünnen Beinen, also ohne Schulter, so ein Gewichtheber, oben so rund und unten schmal. So.
Ich kann, glaube ich, den nächsten Künstler oder das nächste, ich kann nichts davon richtig aussprechen. Aquarium?
Und ja, das war die Band, mit der ich aufgewachsen bin.
Wie heißt das Lied, das du mitgebracht hast? Starik
Kozlodov, ja.
Was heißt das?
Naja, das ist der Name eines alten Mannes, der versucht, vom Hausdach runterzukommen.
Runterzuspringen?
Nein, sich runterzuschieben.
Sich runterzuschieben von einem alten Hausdach. Einem Hausdach.
Ja.
Und wie ist er auf dieses Dach gekommen, wenn ich fragen darf?
Er wollte eine Dame besuchen und suchte nach dem Eingang.
Und da ist er zufällig über die Giebel, übers Dach gestiegen und...
Ja, und dann war er in einer Situation, wo er nicht wieder runterkommen kann und nicht wieder nach vorne. Das war quasi das Bild von unserer Heimat, von der Sowjetunion, würde ich sagen, ja. Also wir sind stehen
als
geblieben.
Metapher. Als Metapher. Oh, okay. Und das ist auch das, was du uns zu diesem Lied mitgeben willst, oder kommt da, willst du eine andere Geschichte dazu erzählen?
Naja, das war eine, also mir hat interessanterweise die Lehrerin, eine Schullehrerin, eine Kassette gegeben mit dieser Band. Ich war damals 13 und die Musik von der Band Aquarium und von dem Sänger Grebenschikow hat mich dermaßen verändert. Also ich habe mir diese Kassette angehört, ich habe diese Songs überhaupt nicht verstanden. Wenn du mich damals gefragt hättest, warum geht's eigentlich, hätte ich gesagt, keine Ahnung, Unsinn. Aber ich war danach ein anderer Mensch. Ich sah die Welt mit anderen Augen. Deswegen dachte ich, ich muss dieses Lied auch unbedingt in diese Sendung bringen.
Ja, danke.
Сползает по крыше старик Козлодоев пронырливый, как коростель. Стремится в окошко залезть Козлодоев к какой-нибудь бабе в постель. Вот раньше бывало гулял Козлодоев, глаза его были пусты, и свистом всех женщин звал Козлодоев заняться любовью в кусты.
Владимир Камина ist hier zu Gast. Du wolltest noch was zu dem Lied sagen.
Ja, ich denke, es war einfach für mich eine Lehre, eine Erkenntnis, dass die Welt viel größer ist als die Zwei-Zimmer-Wohnung meiner Eltern, als diese blöde Schule und das, was ich eben als Leben hatte. Dass, also die Grenzen haben sich verschoben, die Wände haben sich verschoben. Durch diese kreativen Geister, durch diese Band, habe ich plötzlich etwas gesehen, was ich früher nicht sah. Also die Vielfalt und die darin versteckten Möglichkeiten. Und so dadurch bin ich ein anderer Mensch geworden und hatte sofort den Wunsch zu reisen, also den Ort zu verlassen, an dem ich aufgewachsen bin.
Was schön ist, aber schwierig war, kann ich mir vorstellen, in deiner Situation. Das ist ja nicht so gewesen, also ohne dass ich jetzt Stereotypen bemühen möchte, aber es ist ja, die Sowjetunion war ja damals nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie ihren Bürgern freie Wahl lässt bei ihrem Aufenthaltsort.
Oder? Nee, ich bin zuerst da gar nicht nach Ausland, sondern ins Zentrum der Stadt gegangen. Ich habe dort andere Menschen kennengelernt in meinem Alter, die nach einem Territorium nach einem Raum der Freiheit suchten. Menschen mit langen Haaren.
Hattest du auch lange Haare in der Zeit?
Zerrissen Klamotten, das waren die Hippies und ich bin ein Hippie geworden und bin mit diesen Hippies durch Sowjetunion gefahren, die ja ein, geografisch gesehen, ja ein Sechstel der Erde war, ein riesiges Land. Ja, dieses Land war ziemlich simpel gestrickt.
Was heißt das?
Irgendein deutscher Komiker hat einmal gesagt, übers Internet. Das Internet ist so wie Russland. Sehr groß, aber überall das Gleiche. Und da hat er ein bisschen recht. Ich kann ja nur das so im Umkehrschluss sagen, dass die Sowjetunion wie Internet war.
Ich kenne die Sowjetunion nicht. Und ja, vor allen Dingen kannte ich sie damals nicht mit so vielen Republiken.
Na, du konntest schon am Bahnhof in einer Kleinstadt nur einmal riechen und dann wusstest du schon, wovon diese Stadt lebt, was da produziert wird und wie dementsprechend die Menschen leben. Das war, wie heißt das, so stadtbildende Betriebe.
Okay.
Aber es waren nette Menschen, die waren alle so ein bisschen kindlich, ein bisschen nicht wirklich, so infantil würde man heute sagen, nicht wirklich erwachsen, ein bisschen so neben der Sache.
Naiv, würdest du sagen, naiv?
Ja, schöne Menschen. Ja, die waren ja auf Staat angewiesen. Das war wie so eine große, wie so ein Pionierlager zu meiner Zeit. Also davor waren das noch schlimmere Lager. Aber zu meiner Zeit, das war ein bisschen so Pionierlager, alle und sehr formal alles. Also das war, also alle waren voneinander müde, der Staat, die Bevölkerung, der Staat tat so, als würde er allen Menschen eine Arbeit geben und sie gerecht bezahlen. Und die Menschen taten so, als würden sie tatsächlich zu dieser Arbeit gehen und arbeiten. Und in Wahrheit hat jeder seins gemacht.
Also man hat sich gegenseitig betrogen.
Naja, das war kein Betrug. Es wussten ja, dass Betrug setzt voraus ein Überraschungseffekt. Wow, ich werde betrogen. Und das war nicht so, weil alle wussten Bescheid. Das war jetzt kein Geheimnis, dass Menschen ihre Arbeit, wie soll ich sagen, Naja, nicht wirklich leidenschaftlich erfüllten. Noch als kleines Kind bin ich immer im Sommer nach Odessa geschickt worden zu Großeltern. Und meine Tante, Papas Schwester, arbeitete in einem Projektinstitut, wo sie irgendwelche technische Zeichnungen anfertigte. In der Nähe. Ich habe sie besucht bei der Arbeit und auf ihrem Tisch war so eine große technische Zeichnung. Da habe ich so ein Skelett, ne, so ein Piratenzeichen.
Mit Totenschädel.
Mit zwei Knochen gezeichnet. Rechts unten in der Ecke. Und ein Jahr später, als ich da wiederkam, war Totenschädel noch immer da. Das heißt, sie hat diese Zeichnung noch immer quasi nicht fertig. Das war süß. Es war jetzt nicht wirklich der Nachteil der Sowjetunion. Es gab andere Nachteile.
Hast du die zu spüren bekommen, diese anderen Nachteile in deinem Elternhaus?
Nein, wir waren entsetzlich arm, Bettina. Das ist so. Aber es fällt nicht so auf. Es fiel nicht so auf, weil die anderen auch so arm waren. Naja, so vielleicht nicht. Nicht so wie wir. Mit diesem einen Sessel für drei Personen, die total kaputt irgendwie auseinanderfiel. Aber schon irgendwie. Alle hatten das Gleiche, die gleiche Wohnung, dieses Wohnbaumodell Nummer 9, glaube ich. Ich musste, wenn ich meine Schulfreunde besuchte, musste ich niemals fragen, wo die Toilette ist, weil die Toilette war immer an der gleichen Ecke wie bei uns.
Alles gleich geschnitten, ja.
Alles gleich geschnitten. Die hatten irgendwie ein bisschen bessere Möbel, würde ich meinen, die anderen.
Weil wenn ich lese, was deine Eltern beruflich gemacht haben, also deine Mutter war ja Ingenieurin, studierte Festigkeitslehre und Maschinenbau, dann
sie war später eine Lehrerin.
Sie hat Lehrerin an der Technischen Schule.
Technische Zeichnung und Festigkeitslehre unterrichtet.
Dein Vater stellvertretender Leiter in einem Staatsbetrieb der Binnenschifffahrt. Also das klingt jetzt für mich von außen klingt das etabliert im Sozialismus oder Kommunismus, je nachdem.
Ja, ja.
Aber dass ihr so sehr arm wart, ließ sich für mich daraus nicht ableiten.
Ja.
Hattest du Sehnsucht, hattest du als Junge so Sehnsüchte, was du dir anschaffen würdest, wie du leben würdest, was du dir kaufen würdest, wenn du Geld hättest?
Papa hat immer geträumt von einem Fotoapparat und er hat 5 Jahre für dieses Fotoapparat Geld gesammelt. Das ist so eine Wahnsinnsgeschichte. Hat er ja dann am Ende gekauft und man durfte nicht mal neben diesem Fotoapparat sitzen.
Ja.
Gut, okay, wahrscheinlich aus heutiger Sicht scheint mir das so, dass wir entsetzlich arm waren. Natürlich ist das eine Gefühlssache. Und damals fand ich das wahrscheinlich okay. Also ich habe mich das, also das war nicht das Problem, das möchte ich sagen.
Wenn Leute alle auf diesem Level sind, ist es ja, glaube ich, was anderes, als wenn du das einzige Kind bist oder zu den wenigen Kindern gehörst, die sich nichts leisten können und alle anderen haben Ponys oder Süßigkeiten oder irgend so ein Kram. Nur wenn du jetzt, wie du...
Ja, es gab Kinder tatsächlich, wir hatten ein paar Kinder in der Klasse, deren Eltern irgendwelche Gewerkschafter waren und die durften ins Ausland. Sie durften mal ab und zu ins Ausland und diese Kinder hatten Kaugummis und Jeans. Das war nicht gut. Dann gab es andere, die tatsächlich ein Essensproblem hatten zu Hause. Ein Freund von mir, alleinerziehende Mutter, seine Mama, war Krankenschwester, musste zur Schicht ziehen. Und der hatte wirklich, der hat nicht jeden Tag gegessen.
Oh.
Es waren unterschiedliche Geschichten. Ja, wir waren in der Mitte irgendwo. Wir waren in der Mitte. Wir hatten kein Kaugummi, aber wir hatten jeden Tag Bratkartoffeln.
Inga hast du mitgebracht, Nikolai Nechevo.
Mich hat schon immer fasziniert diese Liebe der Deutschen für die russische Seele, für diese geheimnisvolle...
Was ist denn die russische Seele?
Keine Ahnung, das ist eine deutsche Erfindung, das ist hier irgendwo in diesem Land, in Deutschland entstanden, ich weiß aus den Konsalik-Romanen, heiße Liebe in der Taiga, irgend sowas. Ich glaube, das ist auch eine Nachwehe des Krieges. Aber das hat eine solche romantische, gehobene Form bekommen. Da ist ein Schmerz, ganz sicher. Dahinter ist ein Schmerz. Aber
ein Schmerz der Deutschen? Oder ein Schmerz der Russen?
Nein.
Ein Schmerz der Deutschen.
Also die Russen wissen gar nichts davon. Also sie wissen, sie kennen diese Lieder nicht.
Aber sie kennen die russische Seele nicht?
Ich bin nicht sicher. Nein, ich glaube nicht. Aus einem Schmerz ist irgendein Gefühl entstanden, das ich für mich selbst nicht genau definieren kann. Aber also dieses Gefühl, alles wird gut. Das so übersetzt man eigentlich den Text dieses Liedes. Ничего, Николай, ничего. Und ich möchte betonen, dass, gut, inzwischen auch in Deutschland weiß keiner über dieses Lied, ja, dass es sowas gibt oder gegeben hat. Aber in Russland wäre das wirklich eine total nicht nachvollziehbare Angelegenheit. Und deswegen, weil das so skurril und exotisch ist, habe ich dieses Lied gewählt.
Okay,
aber und das ist ein gutes Lied.
Und um es für mich nochmal vielleicht zu rekapitulieren. Also, habe ich das richtig verstanden? Die russische Seele ist eigentlich eine Erfindung der Deutschen.
Ja, ja.
Von der die Russen gar nicht so viel wissen. Also die Russen wüssten jetzt nicht, was die Deutschen, was sie meinen, wenn jemand sagt, ach, das ist so toll, man merkt, dass sie Russen sind, diese russische Seele ist so toll. Die wüssten jetzt nicht unbedingt, was gemeint ist.
Bettina, die Russen sind ein ganz normales europäisches Volk, ohne irgendeiner geheimnisvollen Besonderheit. Die sind ein bisschen nachhaltig beschädigt durch langen Aufenthalt in der angeblichen Zukunft der Menschheit, im Sozialismus. Mhm. Sie wurden aus der Zukunft zurückgeworfen, wollen auf keinen Fall nochmal in die Zukunft, aber in die Vergangenheit geht es auch nicht.
Ah, wobei, irgendwie scheinen sie ja gerade dahin zu gehen. Aber da reden wir vielleicht, ist das nicht die Vergangenheit?
Die gehen jetzt in die Vergangenheit.
Ja, genau, das meinte ich. Ich
aber Vergangenheit ist eine Attrappe. Alles ist super mit Vergangenheit, nur sie ist vergangen und die gibt es nicht mehr. Das ist das Ding. Das ist wie im Leben.
Liebe und Lüge war's, Nikolai. Mir war das ganz egal, Nikolai. Es floss so viel Champagner in dieser langen Nacht. Da hab ich nicht an morgen und an den nächsten Tag gedacht. Traum oder Wirklichkeit, Nikolai. Mir war das ganz egal.
Hörbar@radio1.de. Unter dieser Adresse können Sie uns eine E-Mail schicken, wenn Sie möchten. Sie können sich zahlreiche Gespräche anhören in der ARD-Audiothek. Da gibt es ganz, ganz viele Hörbars mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Heute ist hier der Entertainer und Schriftsteller Wladimir Kamine zu Gast. Wenn du sagst, dass du mit Hippies unterwegs warst und ein völlig anderes Mindset bekommen hast in der Zeit, wie war denn die Philosophie von zu Hause aus? Also wenn du sagst, als du mit den Leuten rumgezogen bist, hattest du ganz andere Gedanken, einen ganz anderen Blick aufs Leben. Wie war denn der Blick aufs Leben vorher?
Bevor ich Hippie geworden bin?
Kannst du dich an die Zeit erinnern? Warst du jemand, der regelkonform gelebt hat beispielsweise? Kann ich mir bei dir nicht so gut vorstellen.
Als Kind?
Als Jugendlicher, als Kind, ja.
Ich war ein sehr unruhiges Kind. Ich habe gestritten die ganze Zeit mit allen Lehrern. Meine Mutter musste immer in die Schule. Ich habe immer den Lehrern Fragen gestellt, unangenehme Fragen. Woher wissen Sie das? Woher nehmen Sie diese Sicherheit, dass was da steht in diesen Lehrbüchern, dass das auch stimmt? Das ist so wie mein Sohn eigentlich. Ja, ja. Ich war auch unglaublich in Nerven sehen. Ich sagte, ja, was soll das? Erde, dreh sich um die Sonne. Wieso? Wie kommen Sie darauf? Also jeder Mensch, der Augen hat, kann ja genau das Gegenteil beobachten. Hier Erde, da Sonne. Wir drehen sich um wen? Und darüber haben wir uns ständig.
Was ja eigentlich schön ist, weil das ja zeigt, dass dass ein Kind wissbegierig ist und dass es Sachen in Frage stellt. Also ich möchte jetzt nicht die Lehrerin sein, die 30...
Ich habe diese Schule in Frage gestellt, vor allem diese Schule, diese Lehrer in Frage gestellt.
Als Institution.
Als Institution, da. Nun habe ich meine Familie, also meine Eltern in Frage gestellt, die Stadt, in die, also Stadtteil zumindest.
Was heißt das, du hast deine Eltern
in Frage
gestellt?
Und das Land in Frage gestellt.
Was heißt das denn, dass du deine Eltern in Frage gestellt hast?
Ja, das war aus meiner Sicht absolut sinnloses Leben. Also sie haben, weiß nicht, 3/4 ihrer Zeit bei irgendwelchen vollkommen sinnfreien Jobs verbracht, wo niemand sie brauchte eigentlich. Und der ganze Spaß war, sie konnten nicht mal irgendwie ausgehen abends, so wie wir, jetzt so essen gehen, mit Freunden treffen. Alle Freunde waren weit weg in dieser Riesenstadt. Doch der einzige Spaß, den sie hatten, war dieses schwarz-weiß Fernsehen mit 3 Programmen, wo irgendwie im ersten Programm immer Eishockey, im zweiten Nachrichten und im dritten ein Uniformierter saß und sagte, hört auf zu seppen.
Ich glaube, das letzte Wort glaube ich dir nicht. Den letzten Satz glaube ich dir nicht, aber alles andere schon.
Das war ein Witz.
Na gut, meilenweit muss ich gehen, Martin Mann.
Das ist eine krasse Geschichte. Darf ich sie erzählen?
Na, du musst.
Ich war jetzt viel unterwegs in Deutschland. An allen möglichen Orten, an die nicht jetzt jeder Deutsche unbedingt hinfahren möchte. Und so, es waren Dreharbeiten auch für einen Film. Und wir kamen mit einem Filmteam irgendwo in Rheingau, in Hessen, an einem Ort, Wahlhof, Niederwahlhof, im Hotel zum einsamen Schwan und sowas, kam die Besitzerin, das war so alles so irgendwie verrucht, also ein bisschen so ein ziemlich angekratzter Ort. Und die Besitzerin dieses Hotels, eine Dame von gefühlt 100 Jahren, kam zu mir mit Gästebuch und sagte, ah, Herr Kaminer, ich kenne Ihre Geschichten, schreiben Sie mir was Schönes. Und ich dachte, okay, mache ich. Was ich da immer schreibe, irgendwie, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Und Sie sind nicht der Erste, der uns hier besucht. Es gab schon Prominenz vor Ihnen. Wow, dachte ich. Cool, wer war denn das? Sagt, Mann. Mit dir? Martin Mann. Und alle, mein ganzes Team so, hey, wie soll denn das sein? Meilenweit musste ich gehen, sagte die Frau. Boah, dachte ich. Dann mussten wir sofort googeln. Und wie er aussieht, also diese Schnuller. Diese
Schnuller?
Naja, diese, oder wie heißt das?
Schnauzbart, also, der Schnauzer.
Ja, also, oh, diese Frisur, dieser Blick.
Muss ich jetzt auch den Google.
Martin Mann, meilenweit musste ich gehen. Das ist, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen in Deutschland, die sich daran erinnern. Aber es war mal ein super Schlager.
Lebt Martin Mann noch? Oh, meilenweit, Martin Mann, meilenweit, den muss ich jetzt auch googeln. Ja, okay, er sieht so aus, wie alle zu der Zeit ausgesehen haben. Es sei denn, er lebte vor 100 Jahren oder es sei denn, er lebt
ich
jetzt.
Ich möchte, dass meilenweit wieder gehört wird in Radio heute in unserer Sendung mit Bettina.
Und Wladimir.
Radio 1. Hörbar Rust.
Der Schriftsteller und Entertainer Wladimir Kaminer ist heute hier zu Gast. Sehr, sehr elegant gekleidet, muss ich sagen. In dunklem Blau, Hemd und Hose. Und du bist der erste Mensch, bei dem ich beobachtet habe, dass er sogar Taschentücher in der Farbe seiner Kleidung hat. Also du hast sie dir eben aus deinem Sakko geholt, ebenfalls in dunkelblau, nachtblau möchte ich sagen, hast ein blaues Taschentuch herausgefischt. Und du grinst gerade nicht unstolz. Man spürt, dass das kein Zufall ist.
Das ist kein Zufall. Blau ist für mich die Farbe des Jahres. Es hat angefangen damit, dass wir, um den Ukrainern unsere Solidarität zu zeigen, ein paar ukrainische Flaggen gekauft haben für Balkonfassade. Und dann dachte ich, Mann, also diese Farben, die sind wirklich, die haben was. Und so habe ich eigentlich so blau und gelb. Heute, also gestern war ich blau und gelb. Und zu dir bin ich nur blau, gekommen.
Also IKEA das war schon vorher, ne? Komisch, wenn du mit Blau und Gelb, das ist auch, sind auch die Farben IKEAs beispielsweise.
Ja? Ja. Das wusste ich nicht zum Beispiel. Ja.
Jeder von uns hat doch diese blaue Tasche. Habt ihr die nicht? Wo man ganze Umzüge mitmacht? Frakta.
Ja, also jeder lebt heute in einer eigenen Nachrichtenbubble und oft nicht wissen kann, was eigentlich die Infos von der Außenwelt, von dem Nachbar.
Okay, das ist jetzt ein sehr, 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 sehr weiter Bogen von der blauen Tasche.
Ich war nicht in IKEA.
Nein?
Nein.
Oh, das muss man aber erstmal schaffen. Also du lebst jetzt seit 1990 fast.
Ja, ich kümmere mich nicht um den Haushalt, das ist so, ja.
Du kümmerst dich nicht um den Haushalt?
Nee.
Interessant, was hier jetzt gerade als quasi Abfallprodukt noch inhaltlich zum Vorschein kommt. Nie. Keine Möbel, kein Kochen, kein Abwaschen, kein Staubsaugen.
Na doch, also wenn niemand da ist, dann also für, und ich allein, ich möchte nicht, dass dann dass diese Wohnung dann verrottet, dass dann aber ich brauche ja nur einen Teller, eine Tasse, kann ich ja schnell abwaschen. Und einkaufen, fahren, ja, das mache ich auch, aber alles, was so Möbel betrifft, Einrichtung, Ausrichtung der Wohnung, das macht alles meine Frau. Sie mag das, sie macht das sehr gerne.
Olga, ihr seid auch schon wirklich sehr lange zusammen.
Ja, wir sind seit 96, glaube ich, nee, Quatsch, seit 95. 96 war ja Nicole schon geboren. Ja, schon eine Weile zusammen und da hat sie sich, glaube ich, als Einrichterin, Wohnungseinrichterin unglaublich entwickelt. Weil wir haben ja sehr viele Wohnungen.
Wie kriegt man da jetzt noch den Bogen? Du hast jetzt eben
Bogen wohin?
Du hast es charmant formuliert. Sie ist wahrscheinlich froh, dass du nicht irgendeinen Wagenradtisch da hinstellst ins Wohnzimmer. Vielleicht traut sie deinem Geschmack nicht. Ich weiß es nicht. Das ist nur mutmaßlich. Und du bist froh, dass du mit dem ganzen Kram nichts zu tun hast. Das ist die perfekte Symbiose, wenn du mich fragst.
Na, ich bin eher für Schönheit bin ich nicht zuständig, ja. Auf jeden Fall, ja.
Du hast die Ukraine angesprochen und ich habe mir ein bisschen Zeit damit gelassen, das zu thematisieren. Aber so ganz kommen wir nicht drum rum und ich glaube auch, dass das gar nicht unbedingt in deinem Sinne wäre. Erlebst du als, was bist du denn? Du bist ja eigentlich ein deutscher Schriftsteller, russischer Herkunft. Wie würdest du dich selbst definieren? Mit jüdischen Wurzeln, auch das noch.
Ich werde mal als jüdischer, mal als russischer, mal als deutscher Schriftsteller bezeichnet. Ich habe mir angewohnt, dann immer zu nicken. Also, es sind ja alles nur optische Instrumente, also um jemanden zu erkennen. Also wie willst du diese einfache Sache erklären, dass es alles gar nicht gibt? Ja, also für mich gibt es nicht diese
Herkunft oder was meinst du?
Ja, was heißt, also das gibt's natürlich, ja, aber das ist eben unnatürlich. Allein schon diese Geschichte von natürlichen Grenzen. Also natürliche Grenzen, als gäbe es irgendwelche natürlichen Grenzen, von Gott gegebene Grenzen.
Es gibt Wasser.
Deutschland, Russland.
Nein,
oder
gibt es natürlich nicht. Genau, es ist alles Willkür. Es gibt vielleicht
jede Grenze ist aus irgendwelchen blutigen Schlachten entstanden, wo sehr viele Menschen, weiß der Geier, weswegen einander die Köpfe abgeschlagen haben. Und so sind diese Grenzen entstanden. Oder die Nationen. Das ist die Nation ist eine Form der Mobilisierung, um Menschen eben in die Schlacht zu, in Reihe und Glied aufzustellen und in eine Schlacht zu schicken.
Und welche Rolle nimmst du ein seit dem Ukraine-Krieg? Was hast du das Gefühl, also hast du mehr Jobs zum Beispiel? Weil es gibt jetzt nicht so viele russische Repräsentantinnen und Repräsentanten oder gebürtige Russinnen und Russen, bei denen man vielleicht das Gefühl hat, es wäre jetzt gut, mal zu hören, wie die das Ganze sehen.
Na, ich verfluche das blöde politische Regime im Kreml, das mit so leichtfertig und unüberlegt einen Krieg angefangen hat, ja, ein Nachbarland überfallen hat. Ich helfe natürlich, was ich tue, was ich kann für die ukrainischen Geflüchteten und versuche auch die russischen Geflüchteten, die gar nicht als solche wahrgenommen werden hier, auch irgendwie zu unterstützen. Vor allem sehr viele Kollegen von mir, Journalisten, Künstler, Schriftsteller.
Die aus Russland geflüchtet sind.
Ja, es sind über 1 Million Menschen. Hunderttausende von dieser Million sind in Deutschland hier irgendwo und für die nicht mehr in Russland leben konnten, ohne im Knast zu landen, die wirklich auch, was heißt auch, ja, ihre Häuser werden nicht gebombt wie die der Ukrainer. Sie werden nicht umgebracht von Bomben. Aber sie wollen auch nicht an die Front geschickt werden, sie wollen nicht sterben und vor allem wollen sie nicht in einem faschistoiden Staat leben. Das kann nicht jeder. Manche können es, manche andere nicht. Diesen Menschen versuche ich zu helfen. Gleichzeitig versuchen wir zu nutzen diese Einzigartigkeit unserer Zeit, dass in digitalem Raum eben die Grenzen durchsichtig sind und man kann von hier aus nach Russland senden. Man kann die Informationen den Menschen geben. Und sehr, sehr viele, sehr wichtige, laute Stimmen Russlands, die ein Millionenpublikum dort haben, sind inzwischen in Deutschland. Damit sie auch die Möglichkeit haben, die Bevölkerung in Russland aufzuklären, damit die Menschen dort wissen, was passiert ist. Die ganze Propaganda in Russland ist ja ausgerichtet, den Menschen tagtäglich zu erzählen, die ganze Welt hasst euch, die Russen werden ausgerottet, wenn wir verlieren, wenn wir diesen Krieg gegen den Westen verlieren, weil sie führen ja gegen den Westen den Krieg, gar nicht gegen Ukraine. Und wir versuchen jetzt gemeinsam einen Zukunftsentwurf für Russland zu schaffen, weil irgendwie wird das Land ja nicht verschwinden, auch nach dem Krieg nicht.
Wie könnte denn so ein Entwurf aussehen? Also ich meine, das könnte ja, wenn es hart auf hart kommt, man kann jetzt 1000 Szenarien bemühen, wie lange das noch läuft, welche Rolle Länder wie Belarus spielen, ob sich das Ganze verfestigt.
Na schau, also das wie lange läuft es denn bei Nordkorea? Also schon gute 70 Jahre, glaube ich. Sie sind offiziell im Krieg gegen Vereinigte Staaten. Die hatten keinen Friedensvertrag geschlossen und so. Die Amerikaner wissen das wahrscheinlich nicht. Oder nicht jeder Amerikaner weiß, dass sie im Krieg mit Nordkorea sind. Mhm. Aber für Nordkoreaner ist das Alltag. Warum soll jetzt das Regime, und wir haben schon den dritten Kim dort übrigens. Gut, bei Putin wird es nicht so funktionieren, aber das Regime darf nicht zu einer Normalität schaffen. Also die russische Bevölkerung, die doch in diesen 30 Jahren schon gewisse Freiheiten genossen hatte, die Bevölkerung dort muss verstehen, was sie eigentlich verlieren, dadurch, dass sie sich jetzt abkapseln, in diese Isolation gehen, von der Welt weg.
Es gibt so zwei Perspektiven, meiner Meinung nach, vielleicht täusche ich mich, aber es gibt einmal so einen Abwehrreflex, dass auch gerade russischstämmige Leute sagen, für wie doof haltet ihr eigentlich unser Land? Die Bevölkerung weiß genau, was Sache ist. Die sind ja nicht bescheuert, die wollen auch ihre Söhne nicht verlieren, aber sie haben keine Chance. Sie wissen aber alle, was Sache ist. Und die anderen sagen eben, niemand weiß, was Sache ist, weil es ist Propaganda, nur ganz wenige Leute in der Opposition schnallen, was da los ist und die verlassen dann, wenn sie können, irgendwie das Land. Also ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Was würdest du sagen? Zwischen Aufgeklärtheit und Fiktion.
Ich glaube, inzwischen, nach 1,5 Jahren Krieg, ist niemand, der bei Sinnen ist, in Russland glücklich über diese Situation. Und alle wollen aus dem Krieg raus. Sie wissen bloß nicht, wie. Es ist tatsächlich so, dass das eine ungeheure Macht in den Händen einer einzelnen Person, eines Mannes, sich angesammelt hat. Gut, er hat sie an sich gerissen. Sie hat sich ja nicht
nicht
auf
plötzlich,
natürliche
nein,
Weise
nein.
Dort angesammelt.
Aber lange genug, es ist das gewachsen. Es ist ja über viele Jahre gewachsen.
Über viele Jahre gewachsen, ja. Und eine Diskussion mit dem Mann, der mit diesem Machthaber, der inzwischen in seiner ganz eigenen Realität lebt, ist nicht möglich. Was aber noch mehr fehlt als diese Diskussion, ist eine Diskussion mit der Außenwelt. Es gibt für Russland überhaupt keine Exit-Strategie. Es wird nichts vom Westen angeboten. Was wird denn passieren, wenn die Truppen zurückgezogen werden? Was, unter welchen Umständen werden diese Sanktionen aufgehoben? Unter welchen Umständen könnten Russen wieder, naja, nicht willkommen heißen, aber wieder, also als europäisches Land wahrgenommen werden? Ja, da sind sehr viele Fragen, wo durchaus, also von hier aus, also von seitens des Westens, wie, beantwortet werden müssen. Wir
okay.
wissen, wie langsam und träge dieser politische Betrieb hier ist.
Du hast vorhin gesagt, dass man sich jetzt überlegt, was könnte es für ein Konstrukt geben für die Zeit danach. Habt ihr denn auf diese konkrete Sache, dass du nämlich sagst, sinngemäß, ich fasse es jetzt etwas zusammen, wie könnte sich Russland zurückziehen, ohne das Gesicht zu verlieren als Kriegsverlierer und sich möglichst schnell rehabilitieren, wenn man so will, als Europäer? Also gibt es da von eurer Seite aus...
Dieser Krieg ist ein Riesenunglück, Bettina. Der hat angefangen als verlorener Krieg. Der hatte von Anfang an keine Chance. Es gab gar nichts zu gewinnen in diesem Krieg. Er ist auf falschen Tatsachen aufgebaut worden.
Man hätte vielleicht 2014 schon, also ich meine, da habt ihr, glaube ich, aufgehört, die Krim zu Russland zu besuchen, deine Frau und du, wenn ich das richtig verstanden habe, bei der ersten...
Russland zu besuchen.
Russland zu besuchen, genau.
Na, wir kamen ja, also ich kam auf die Liste der Feinde.
Oh, das Problem, okay.
Ich hatte in meinem Moskauer Haus einen Nachbarn, der getrunken hat. Immer wenn er getrunken hat, hat er Stimmen gehört und kam von Wohnung zu Wohnung, klopft an die Tür und sagt, hier wird, ich höre es, hier wird eine Frau geschlagen, machen Sie auf, und hat immer irgendwelche Auseinandersetzungen. Er hat wahrscheinlich seine Frau geschlagen, die ihn dann verlassen hat, und dann immer, wenn er gedrungen hat, hörte er, dass irgendwo die Frau schreit. So war die Geschichte auch mit dem Angriff auf die Ukraine. Um russischsprachige Bevölkerung dort zu beschützen, die gar keine Hilfe gefragt hat. Es gibt ja jetzt, gab vor kurzem diese Szene, wo wir Putin, ja, eine gerade besetzte Stadt besucht und eine alte Dame ihm zuruft, zum Teufel mit euch, beschützen wolltet ihr uns und habt alles kaputt geschossen und schimpft so furchtbar über die.
Hm.
Ja.
Okay, Es ist ein riesengroßes Thema. Ich finde es auch sehr spannend und inspirierend und interessant, eigentlich mehr von dir zu hören und auch aus deiner Perspektive, weil ich mir auch vorstellen kann, dass du als russischstämmiger Mensch oder überhaupt deine Familie auch angegangen werdet. Ne? Also auch Russisch zu sprechen untereinander wird momentan möglicherweise ein gewisses Risiko bergen, weil ich mir vorstellen kann, entweder du wirst beklatscht, hey, es gibt ja auch inzwischen sehr viele Sympathien.
Na, viel
das ist
würde
ja
ich nicht sagen. Aber wo du recht hast, ist, dass ich tatsächlich viel mehr Jobs durch diesen unsäglich blöden Krieg bekommen habe, auf die ich gerne für ein bisschen Frieden sofort verzichten möchte.
Mhm.
So bin ich letztes Jahr zum Kultursommer Rheinland-Pfalz wie zur Arbeit gefahren, 10 Mal innerhalb eines Monats. Weil, soll ich erzählen, warum?
Ja, na, geht es schnell? Weil wir müssen jetzt die nächste Musik eigentlich spielen.
Weil Rheinland-Pfalz sich jedes Jahr nach einem Wind, ihren Kultursommer nach einem
Ostwind.
Wind.
Ostwind, und es war der Ostwind.
Ostwind,
ne?
Ostwind,
ja,
genau.
Du warst der Ostwind.
Und da ja Ostwind plötzlich dann nach Blut und Schisspulver roch, und ich zum letzten ansprechbaren Russen Deutschlands geworden bin.
Weißt du was? Und ich werde heute aufdecken, dass du eigentlich aus Reinickendorf kommst und Peter Stickelberger heißt.
Sehr gut.
Wladimir ist nur eine Erfindung. Aber es funktioniert. Wirklich Hut ab. Schwarze Balalaika, Alexandra.
Wir bleiben in der gleichen Musikschiene. Die russische geheimnisvolle Seele wird durch deutsche SchlagersängerInnen erklärt auf eine solche einfühlsame, eindringliche Art. Das ist so, also ich kann mir wirklich auf einer russischen Bühne so ein romantisches Lied gar nicht vorstellen. Die Russen sind viel zu zynisch. Aber die deutsche Romantik, ich glaube, dass die genau, so war das. Jetzt habe ich eine Theorie. Die deutschen Romantiker, also das war ja alles gehobene Romantik. Diese Nibelungen, Rita, Schwäne, genau. Und dann sind sie irgendwie in diesem Nazi-Scheiß irgendwie alle untergegangen, aber ganz ohne Romantik konnte Deutschland nicht. Also hat sie sich eine geheimnisvolle russische Seele ausgedacht, wo sie weiter ihre Romantik treiben kann, ohne jetzt aber gleich als Nazi veranlagt zu werden.
Gut, diese Theorie kann man teilen oder auch nicht. Schreiben Sie Wladimir Kamina, wenn Sie ihm dazu etwas sagen möchten, oder lassen Sie es bleiben. Aber wir hören jetzt Alexandra und die schwarze Balalaika.
Schwarze Balalaika gab er zum Abschied mir. Eine schwarze Balalaika blieb mir vom Glück mit dir. Sascha,
Wladimir Kamina ist heute zu Gast hier in der Hörbar. Und du hast eben, vielleicht absichtlich, vielleicht auch nicht, gegendert.
Ja,
Hinnen, ich weiß ja gar nicht mehr, was es war. Waren es SängerInnen? Jetzt frage ich mich natürlich, ob deine beiden Kinder, Sebastian und Nicole, da über deinem inneren Kopf schweben und dir das beigebracht haben.
Ja.
Oder ob du inzwischen konditioniert bist oder ob du inzwischen konditioniert und überzeugt bist. Du hast ja sogar ein Buch über dieses Thema oder unter anderem über
ich
dieses Thema.
Ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich bin an gar nichts überzeugt. Ich finde, das ist eine interessante Entwicklung, eine spannende. Die Menschen lachen, wenn ich gendere. Und ich möchte ja, dass Menschen lachen. Lachen ist gesund. Also es ist sehr, und vor allem versuche ich immer, wo war ich jetzt neulich? In Marl, in der Stadt Marl. Ich dachte, ich komme auf die Bühne und sage, meine lieben MarlenserInnen oder MarlauerInnen, wie heißen sie denn?
Malerinnen.
Marla, nee, sie heißt Marla. Bitte, sie heißt einfach Marla. Marlerinnen.
Ja, so Malerinnen.
Marlerinnen.
Ja.
Und dann hast du immer die Hälfte des Publikums, da sich total aufregt, sagt, nein, das wollen das nicht hören. Und die anderen sagen, ja, toll, unglaublich. Also, es lässt niemanden kalt. Also, dieses Gendern finde ich cool.
Ja, so machst du das. Du nimmst die Sachen des Lebens immer schon. Und dann wirbelst du sie durch die Luft wie so ein Jongleur und dann wirfst du sie wieder zurück als Kurzgeschichten, als Betrachtung aus deiner Perspektive heraus. Und gerne ist auch deine Mutter diejenige, durch deren Augen bestimmte Dinge gesehen werden. Also das letzte Buch, das du, glaube ich, rausgebracht hast, ist ja dieses, wie sage ich es meiner Mutter, von...
Mama spielt in jedem Buch, auch das Buch, das jetzt im September erscheint. Frühstück am Rande der Apokalypse.
Oh,
ja, wie wir quasi ein friedliches, tolles Leben im Schatten dieses Krieges führen, ist auch ein Buch, wo Mama eine wichtige Rolle spielt. Und gerade bei diesem Titel, da ist eigentlich Mamas Frühstück gemeint. Aber mehr möchte ich auch nicht verraten.
Okay. Wir spielen auch jetzt einfach schon den nächsten Song. Und zwar Hafanana.
Hafanana.
Hafanana. Afrik Simon.
Ja.
Was ist das? Warum? Welche Geschichte steckt dahinter?
Afrik Simon war ein herausragender Sänger aus der DDR, der im sowjetischen Fernsehen quasi die weite westliche Welt präsentierte. Ich glaube, er kommt ursprünglich aus Mosambik, ein Mosambikaner, der in der DDR studierte. Auf jeden Fall, wir haben ihn aus der DDR bekommen. Die Sprache, in der er singt.
Hast du gerade gesagt, wir haben ihn aus der DDR bekommen?
Ja.
Er ist importiert worden in die Sowjetunion als Star?
Ja, aber nur zu großen Anlässen, irgendwie zum Neujahresfest, bei den wichtigsten Shows, also wo man, ich weiß nicht, 30 Wodka trinken musste, um nicht vorher anzuschlafen, bis Afrique Simon kam. Afrique Simon hat alle total begeistert. Das war ein unglaublich großer Mann mit 2 Meter langen Beinen, der was ganz Tolles leistete. Und man niemand verstanden hat, was das für eine Sprache ist, dass er diese Hafanana, was er da gesungen hat, diese Trrcha-Cha, Trrpa-Cha. Und dann neulich habe ich ihn in Berlin kennengelernt. Die ist eigentlich ganz klein, das ist mir so.
Und die 2 Meter langen Beine, das war einfach...
Also das war irgend so ein Fernsehtrick wahrscheinlich. Der ist zu mir auf die Bühne geklettert, hier in der Volksbühne. Ich bin, weil ich eine Geschichte geschrieben habe, über, dass man über einen Anglerverein in Russland, der Welse angelt mit seinem Lied. Ja, das geht. Also Welse sind empfindlich für bestimmte Geräusche und dann haben sie festgestellt, dass sie auch total auf Afrique Simon abfahren. Und ich habe diese Geschichte vorgelesen, plötzlich kam er zu mir auf die Bühne und wir haben zusammen getanzt. Das war fantastisch, ja.
Dorschleber.
Ja, Dorschleber.
Wladimir Kaminer ist heute hier zu Gast und wenn ich irgendwas gar nicht mag, dann sind es so Klischees, ja. Warum haben eigentlich alle Russen Katzen?
Katze sorgt für Gemütlichkeit im Haus. Katze ist ein, ich glaube, also die Russen sehnten sich schon immer nach Freiheit. Und diese Freiheit konnten sie aus historischen Gründen nie erreichen. Sie sind immer von einem blöden, unfreien Regime in einen anderen gerutscht. Und die einzigen Wesen, die in Russland wirklich frei herumliefen, waren die Katzen. Und die Katzen als Ausdruck der Freiheit sind so zu russischen heiligen Tieren geworden. Die Katzen kann man nicht zwingen, man kann sie zu nichts zwingen eigentlich. Und man kann ihnen erzählen, was du willst, sie hören dir zu und machen trotzdem was anderes. Ich glaube, dass die Russen die sind Katzenanbeter, so wie die Inder eben Kühe als höhere Wesen betrachten, so betrachten die Russen Katzen als höhere Wesen. Und die Deutschen zum Beispiel haben keine höheren Wesen.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Dass die Deutschen so selbst
Nein. Dass die Deutschen keine höheren Wesen anbeten,
sondern sich selbst als höhere Wesen.
In Form einer Katze oder einer Kuh. Das macht sie ja nicht unbedingt. Oh, jetzt bist du gerade so. Das ist ja. Ah, aber das bringt mich auf eine andere Frage.
Ja, also die machen das gern mit den Hunden, so die Deutschen.
So, schau, wie so. Guck mal, wie Nick. Hallo. Guck mal.
Hier, Stock.
Ach, das ist.
Fange Stock. Versuch's mit einer Katze.
Ich hatte eine Katze. Wir haben darüber schon gesprochen. Also ich kann, und dieser Hund hier ist ja wohl wirklich zauberhaft. Aber es bringt mich zu einer Frage, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken, das habe ich mir nämlich notiert, das möchte ich unbedingt richtig zitieren. Ich glaube, ich habe es hier. Du bist unlängst vom Zeitmagazin eingeladen worden zu so einem Gesprächskreis. Ihr wart 5 russischstämmige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ne? Also ein Priester war dabei, ein Restaurant,
ein Schriftsteller. Teilnehmerinnen, würde ich sagen.
Ja, du würdest TeilnehmerInnen sagen und deine beiden Kinder würden anerkennend nicken. Und deine Mutter war auch dabei. Ich glaube, sie ist gar nicht eingeladen worden, aber du hast sie einfach mitgebracht. Sie hat sich das alles angehört.
Ja, sie mag diesen Kuchen dort im Pasternak.
Schön. Und ein Beteiligter sprach davon, dass Deutsche gerne andere Länder glorifizieren. Also früher war es Italien möglicherweise und so, ne, oder das Savoir-vivre in Frankreich oder dass man Skandinavien so idealisiert. Ja, kann ich nachvollziehen. Er sagte, aus der deutschen Angst heraus, das eigene Land zu lieben. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken.
Ja, finde ich auch.
Findest du, also ich verstehe, was der meint, aber würdest du das auch so sehen, dass die Deutschen eine Angst haben, ihr Land zu lieben? Weil eigentlich wird Deutschen ja entweder vorgeworfen, dass sie zu große Minderwertigkeitskomplexe haben und sich zu sehr distanzieren. Also gerade der linken Bubble wird ja auch vorgeworfen, dass sie nur Destruktives hat, so für dieses Land übrig hat. Oder aber der rechten Szene, dass sie dieses Land eben zu sehr idealisiert und dass das ins Verhängnis führt, weil dieses Land quasi heilig gesprochen wird. Irgendwo in between, in der Mitte wäre es ja ideal. Aber was haben die Deutschen aus deiner Sicht für einen Blick auf ihr eigenes Land und haben sie deiner Meinung nach Angst, es zu lieben?
Ja, oder es wird so eine Parodie in Deutschland, wenn dann Deutschland besungen wird, so wie das Lied Deutschland bei Rammstein, wo jetzt gerade so die Infos, also zumindest das, was ich gelesen habe, dass die ganzen Sexorgien gerade zu diesem Lied stattfanden. Deutschland. Das ist natürlich, ja, das hat mit der Geschichte des Landes zu tun. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Deutschland ein super geiles Land ist und tausendmal interessanter, spannender als zum Beispiel Italien. Gut, du hast in Norditalien und Süditalien und dann ist schon alles klar. In Deutschland hast du tausend Ecken, die überhaupt nichts mit dem Rest des Landes zu tun haben. Mhm. Deswegen passt dann auch diese ganzen Corona-Hygiene-Verordnungen nicht, weil sie für ganz Deutschland verfasst wurden oder verfasst werden sollten. Aber ganz Deutschland ist, wie ich schon sagte, an jeder Ecke anders. Deswegen, ich habe mich schon in so vielen Gegenden hier verliebt, zwischen Brandenburg und Ostallgäu, gerade an so kleinen Orten. Wow. Das also, aber man muss die Menschen dort kennenlernen.
Okay, aber du bist kein gebürtiger Deutscher.
Kann ich das.
Und deswegen, ja, aber warum? Warum fällt dir das leichter? Ist das eine Gefühlssache oder ist das einfach, weil du rein intellektuell nicht diesen Filter hast, sondern weil du einfach deinem Gefühl nachgehen kannst?
Na, Deutschland hat einen schweren Last der Vergangenheit zu tragen, ja, als ein Land, das zwei Weltkriege angezündet hat. Deutschland hat in den Augen der Welt auch so diese komische Form, so ein bisschen so quadratisch, praktisch, gut, aber nicht wirklich, also die Leichtigkeit, das gehobene Gefühl, ja, etwas abseits des Mainstreams, ja, dazustehen, das fällt. Aber ich glaube, in den letzten Jahren, oder sagen wir im letzten Jahrzehnt, hat sich das doch ein bisschen schon verändert.
In welche Richtung?
Ja, Deutschland wird bekannt durch ihre nicht durch die Maschinen, Autos oder irgendwelche andere quadratische Dinge, sondern durch die Künstler, durch interessante Menschen, durch Filme, durch irgendwelche Kulturevents.
Ich nehme das sowieso so wahr, dass viele, viele Leute im europäischen Ausland, aber auch Amerikanerinnen, Amerikaner, dass dieses Land eigentlich als sehr interessant auch angesehen wird. Und dass sich Leute von außen aber immer darüber wundern, dass die Deutschen selbst, wer auch immer die Deutschen sind, ja, so ein gestörtes Verhältnis haben und mit diesem Gefühl nicht richtig klarkommen. Weil als würden sie immer nur so, als gäbe es nur den übersteigerten Patriotismus oder ein sich lossagen von und ein negieren und ein, weiß ich nicht. Es ist so schade, finde ich.
Na, du hast, aber was hältst du von einem solchen Projekt? Man kann ja seine kleine Heimat schönen und lieben und putzen und behüten und toll finden und die große Heimat, das ganze Land, da sollte man sich schämen eigentlich ein bisschen.
Nein, warum? Warum sollte ich mich schämen?
Weil es immer besser ist, als stolz zu sein.
Nein, warum stolz? Warum stolz und warum schämen?
Also was ist zwischen stolz und schämen? Ja, es ist so, Also zwischen Stolz und Schämen ist eigentlich Gleichgültigkeit.
Nein, das ist eine gesunde Betrachtung, würde ich sagen. Nämlich, dass man sieht, dass in diesem Land einiges schief geht und dass man sieht, dass in diesem Land sehr, sehr viel gut läuft und dass wir viele, viele Freiheiten haben und immer noch ziemlich viel in Ordnung ist.
Du kannst viele unterschiedliche Lebensentwürfe verwirklichen an allen möglichen Ecken in Deutschland.
Genau.
Das Land an sich, so dieses große, dieses quadratische, meine ich, ja, das zählt zu den reichsten Ländern der Welt, meckert aber ständig, dass die anderen was aus der Tasche ziehen wollen und will einfach nicht verstehen, dass jedes Projekt heute, sollte es Erfolgschancen haben, kann nur mit den anderen zusammen funktionieren. Man kann nicht die reine Luft atmen, während deine Nachbarn nur CO2 einatmen. Das ist einfach physisch nicht möglich. Der Planet ist zu
aber das
klein
kann man, das könnte man jetzt
für
das ja Deutschland,
große Anliegen Deutschlands.
Aber das könnte man jetzt zum Beispiel Deutschland ja gar nicht unbedingt vorwerfen, wenn die letzten AKWs abgeschaltet wurden und zum Beispiel in Polen meinetwegen oder in der Tschechoslowakei neue Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke entstehen. Also da könnte
also
man jetzt
das große Deutschland hat zu Recht bekommt sehr viel Kritik und auch aus dem Inneren des Landes. Es findet überhaupt keine Diskussion statt. Also allein schon die Tatsache, dass wir jetzt irgendwie zurück zur Natur schaffen müssen, natürliche werden müssen, wirft für mich große Fragen auf. Eigentlich wollten wir, das war der Sinn der Aufklärung, dass wir von Natur irgendwie wegkommen. Natur ist scheiße.
Wer sagt das?
Ja, das hat die Menschheit schon immer so von der Erbsünde weg. Quasi alles Künstliche, alles Komplizierte ist begehrenswerte und interessante als dieses Natürliche. Das ist doch nur Staub und Stein.
Du hast mal gesagt, Menschen sind wie Steine. Sie verändern sich nicht. Sie passen sich nur an.
Das ist ein Gedanke aus dem letzten Jahr. Ja.
Okay, wir machen jetzt Musik.
Das erklärt sehr viel in der deutschen Geschichte zum Beispiel.
Türkei.
Warum die gleichen Menschen so unterschiedliche Positionen plötzlich bekommen in ihrem Leben. Mal waren sie Nazis, mal Nazis, ja Nazis hatten wir schon, Kommunisten, dann Kapitalisten und Sozialhilfeempfänger.
Deine Metapher hinkt, mit meinem kleinen Patriotismus muss ich da deine Metapher sofort zerstören. Menschen mögen wie Steine sein, aber Steine passen sich ja nicht an.
Doch, natürlich.
Wenn sie geschlagen werden.
Manchmal sind Steine Häuser, manchmal sind Steine Straßen. Also Steine können alles sein, aber sie bleiben Steine.
Passen sich nicht.
Du kannst einen Stein so stellen oder so stellen.
Nee, es ärgert dich jetzt gerade, weil du weißt, Steine passen sich nur an, wenn sie beschlagen werden.
Ja, aber bleiben trotzdem Steine.
Du hast hier eine Amsterdamer Klezmer-Band mitgebracht.
Ja.
Ja, dazu musst du jetzt was sagen. So läuft diese Sendung hier.
Ali Kopit, der Sänger dieser Band. Eigentlich geht es mir um den Mann. Und ich kenne ihn seit 33 Jahren. Er kommt aus Odessa. Er ist zur gleichen Zeit ausgewandert wie ich. Nur eben dummerweise haben seine Eltern ihn nach Australien verschleppt und nicht nach Deutschland und nach Europa. Und er musste in Australien, glaube ich, ziemlich gelitten haben. Weil in Australien war er quasi ja noch exotischer als Aboriginals. Zum Glück hat er es geschafft, irgendwann mal nach Holland von Australien zu kommen. Und das ist ein Mann, der immer auf Reisen ist, der sich nirgendwo zufrieden gibt. Sein Leben ist eine Reise. Und so ein Leben kann niemals gut enden. Und darum geht es in diesem Lied. Das Lied heißt, so ein Leben kann nicht gut enden.
Ja, das ist
und
ja
das singt er so eindringlich. dass ich mit allen die Freude über dieses Lied teilen möchte.
Ja, es ist ja sehr motivierend und inspirierend für alle anderen. Dein Leben kann nicht gut enden. Takai
Такая жизнь до добра не доведет. Что такая жизнь? Что такая жизнь? Что такая жизнь до добра не доведет?
Солнце засветило, птицы разгалделися, листья вновь зашелестели, все вокруг блестит. На работе не сидится, спать совсем не хочется, то весна своим дыханием за собой манит. В небе солнце засветило, птицы разгалделися, листья вновь зашелестели, все вокруг блестит. На работе не сидится, спать совсем не хочется, то весна своим дыханием за собой манит. Шуб не видно и в помине, макси превратились в мини, не минуты для других забот. Лично для меня весной каждый день как выходной, ясно, что такая жизнь добру не приведет. Что такая жизнь, что такая жизнь, что такая жизнь, она к добру не приведет. Что такая жизнь, что такая жизнь.
Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Wladimir Kamina ist heute hier zu Gast. Er ist Schriftsteller, er ist Entertainer und er ist auch Moderator oder Host, schon in der Vergangenheit gewesen und auch in der Gegenwart. Du kriegst wirklich immer ziemlich gute Jobs, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen neidisch, was du so alles machen darfst. Unter anderem für Dreisat hast du neue Episoden gedreht von der Serie Kamina Inside, also fürs ZDF. Ne? Wird bei Dreisat ausgestrahlt? Korrigier mich.
Ja, es war nicht immer so. Ich hatte mal auch andere Jobs. Ich habe mal Pizza ausgefahren. Ich hatte bei Altkleidersammlung so eine alte Wäsche nach Afrika verpackt. Und was habe ich noch?
Du hast Erotikkalender verpackt.
Ja, auch Erotikkalender, aber nur einen Tag.
Nein, ich weiß schon, dass du nicht immer, aber das, was du jetzt angeführt hast, da warst du Anfang, Mitte 20. Wir reden jetzt davon, dass du wirklich, wenn ich so mal gucke, dein Portfolio, was du so hingelegt hast, die letzten Jahre, da sind sehr schöne Sachen dabei. Ich beneide dich darum, mehr wollte ich gar nicht sagen. Es ist weißer Neid, positiv. Ich gönne es dir. Ich freue mich für dich. Aber für mich hätte ich mich auch gefreut. Kamina Inside heißt diese Serie. Und das Thema ist diesmal, wie ist Deutschland mit Doppel-S? Wie ist Deutschland? Wie ist die Schweiz? Wie ist Österreich? Und ich darf das eigentlich gar nicht, Werbung in eigener Sache machen. Deswegen muss ich versuchen, undeutlich zu sprechen, damit man mich da nicht überführen kann. Aber normalerweise über Essen rede ich in einem anderen Podcast, den ich mache, dessen Namen ich jetzt einfach nicht nenne. Aber da rede ich Woche für Woche und da wirst du auch zu Gast sein. Wir werden auch über dein Essen sprechen. Deswegen wird das Essen hier nur relativ kurz abgehandelt. Du willst ja auch nicht zu viel verraten, aber mit welchem Land geht's denn los? Mit der Schweiz, mit Österreich oder mit Deutschland?
Also alle drei Filme werden an einem Abend gesendet und wie jedes Jahr gibt es eine Diskussion, welches Land als erstes präsentiert werden darf. Die deutschen Kollegen sagen natürlich Deutschland, weil wir das größte Land sind. Die Schweizer sagen, Moment mal, wir sollten als Ersten sein, weil wir ja das kleinste Land sind. Und die Österreicher sagen, aber wir sind das schönste Land. Oh. Und das Schönste muss zuerst gezeigt werden.
Also wirft man eine Münze mit drei Seiten. Das ist ja vielleicht die einfachste Lösung. Also du triffst prominente Köchinnen und Köche. Du probierst ungewöhnliche Gerichte. Du klärst darüber auf, was es für landestypische Gerichte gibt. Gibt es eine Sache, die dir besonders in Erinnerung ist, wo du so sagst, boah, ey, das hätte ich ohne diese Dreharbeiten niemals entdeckt und es ist wunderbar?
Nee, im Grunde genommen kannte ich schon alle Gerichte. Also ich kannte vielleicht nicht alle Schnäpse. Doch, Marillenschnaps, ja. Marillenschnaps in einer bestimmten Anfertigung ist was Herausragendes, etwas Besonderes.
Die Marille ist die Aprikose.
Nein, die Marille ist keine Aprikose.
Doch.
Die Marille ist vom UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt worden.
Ja.
Und man darf sie nicht als Aprikose bezeichnen.
Ja,
dafür
ja.
steht Todesstrafe in Österreich.
In der Wachau, ne?
In der Wachau, genau.
Genau.
Menschen aus der ganzen Welt kommen dorthin, um für teures Geld eine Marille zu kaufen. Ich verstehe jetzt deine Zweifel. Tatsächlich sieht Marille der Aprikose sehr ähnlich aus und schmeckt wie Aprikose, ist aber keiner. Das muss man einfach wissen.
Okay. Wenn Sie dies und anderes lernen, begreifen, beobachten möchten, dann tun Sie sich den Gefallen und schauen Sie am 26. August
20.15 Uhr.
20.15 Uhr auf Dreisat. Aber das Schöne an der schönen neuen Welt ist ja, dass wir alle sehr, sehr viele Sachen schon vorher oder dann, auch wann immer wir wollen, in der Mediathek sehen können. Also darauf können wir uns verlassen. Wenn Sie am 26. August keine Zeit haben, dann können Sie sich diese drei Episoden Kamina in Zeit auch ganz in Ruhe in der Mediathek anschauen. Wir sind durch, lieber Wladimir, mit einem letzten Lied. Du hast Venus mitgebracht mit Shocking Blue. Was ist das für ein Song?
Shocking Blue war die erste ausländische Band, die wir in unserem abgeschotteten, von der Welt abgeschotteten Sowjetunion gehört hatten, auf einer Schuldisco. Und seitdem lebe ich mit diesem Lied zusammen. Wir sind quasi eine Wohngemeinschaft. Deswegen möchte ich auch alle zum Tanzen einladen.
Okay, also hab vielen herzlichen Dank für die Geschichten. Wir haben nicht einmal das Wort Russendisco gesagt. Wem jetzt ganz entscheidende biografische Details aus dem Leben von Wladimir Kamina fehlen, der hat mannigfaltig Gelegenheit, diese nachzulesen, in Büchern, noch und nöcher, in vielen, vielen Interviews. Aber heute sind auch mal ein paar andere Geschichten hier erzählt worden. Dafür danke ich dir sehr und auch für deine Musik und viel Spaß, viel Freude mit allem, was noch kommt.
Danke für die Einladung.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.